Moin, hier ist der Dialog mit der Politik und der Greif am Mikrofon im Freien Radio Neumünster. Ihr könnt uns hören, da wo ihr uns jetzt gerade hört, oder auf 100,8 MHz UKW oder im Netz unter www.freiesradio-nms.de im Stream. So, jetzt haben wir ein besonderes Thema. Wir wissen alle, dass wir Wahlen anstehen haben. Schleswig-Holstein soll an die Urne. Und wir sollen alle wählen. Wir wollen ja auch wissen, was wir wählen. Und deswegen habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen. Den einen, den kennen wir schon, Hauke Hansen, Kreisvorsitzender der CDU und der Kandidat der CDU für den neuen Landtag.
Moin moin und danke für die Einladung, Dirk.
Gerne. Und Tobias von der Heide. Tobias ist aus dem Landtag und beschäftigt sich mit dem Programm und ist hier als der Programm, ich sag mal vorsichtig, Verantwortliche der CDU mit hier.
Moin moin, ich freue mich hier sein zu dürfen, komme gerade aus Kiel und toll, dass ich hier in Neumünster sein kann.
Du hast einen Wahlkreis Garden?
Wir haben drei Wahlkreise in Kiel, okay. Und ich kandidiere im Wahlkreis Kiel-Nord. Das ist so alles, was vom Landtag aus nördlich ist, ja. Holdenau, Friedrichsort, Wiek, okay. Suxdorf, da kandidiere ich und haben auch noch zwei andere Wahlkreise, aber das ist für Neumünster vielleicht nicht ganz so wichtig.
Wie lange bist du schon im Landtag?
Ich bin jetzt 5 Jahre im Landtag, ist meine erste Legislaturperiode. Ich habe vorher 8 Jahre bei der Lufthansa Technik gearbeitet, also auch mal was anderes gemacht. Ja. Das ist ja auch gar nicht so schlecht, wenn man Politik dann auch als Fulltime-Job macht. Und seit 5 Jahren darf ich jetzt bildungspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion sein. Für mich so ein bisschen auch Erfüllung eines Traums. Ich bin mal Klassensprecher geworden in der 7. Klasse und irgendwann war ich dann in der Landesschülervertretung aktiv und habe mich mit Bildungspolitik auseinandergesetzt. Und jetzt darf ich die letzten 5 Jahre das richtig aktiv im Parlament mitgestalten. Tolle Aufgabe.
Schön. Okay, wir sprechen über das Wahlprogramm der CDU. Das liegt mir vor und es hat ziemlich viele Seiten. Je nachdem, wie groß man das skaliert, können das schon bis zu 160 sein oder eben etwas mehr. Viel, was da drin steht, bedeutet ja nicht automatisch, ist ein Rieseninhalt. Wir gehen aber davon aus, weil ich habe das überflogen, also schon ziemlich intensiv überflogen, weil sonst könnte ich euch heute nicht wirklich Fragen stellen. Aber die erste Frage ist, Tobias, wenn du die beantworten könntest, was steht da alles drin? Nicht als Aufzählung, sondern wofür ist das jetzt gut?
Ja, wir haben uns vor einem Jahr auf den Weg gemacht mit einer Programmkommission aus 24 Menschen, 12 Frauen, 12 Männer, um ein Regierungsprogramm für Schleswig-Holstein zu schreiben und haben erstmal auch den Ansatz gehabt, wir wollen das so auf 50 Seiten machen. Und dann haben wir uns an die Arbeit gemacht und haben festgestellt, dass wir viel mehr auch vorhaben, viel mehr Themen haben. Am Anfang habe ich immer noch versucht, den einen oder anderen zu bremsen und gesagt, so mach das mal kürzer und mal anders. Und in dem Programmprozess hat sich herausgestellt, dass das sehr klug ist, auch viele Dinge mal ein bisschen detaillierter aufzuschreiben, was man machen möchte. Das gilt für Bildung, gilt für innere Sicherheit, Wirtschaft, Wissenschaft, was wir auch zusammendenken. Ich denke, das eine oder andere besprechen wir ja auch in der Folge noch. Und unser Regierungsprogramm ist natürlich nicht dafür gedacht, dass wir uns in die Fußgängerzone stellen und das jedem vorlesen. Das ist bei 160 Seiten dann auch eine lange Angelegenheit. Ich würde mal schätzen, das dauert so 4 Stunden, wenn man schnell liest. Sondern das.
So schnell kann ich nicht zuhören.
So, kann sein. Unsere Idee ist eben tatsächlich für alle Fachthemen auch mal ein bisschen dezidierter zu sagen, was haben wir mit dem Land vor. Die Wählerinnen und Wähler haben natürlich die Möglichkeit, uns die absolute Mehrheit zu geben. Dann ist das Programm, was wir in den nächsten 5 Jahren umsetzen. Aber es ist ja auch üblich, dass das nicht immer so, wir sind ja nicht in Bayern, immer so passiert, sodass wir dann am Ende auch Koalitionen bilden. Und dieses Regierungsprogramm ist dann am Ende Grundlage für Koalitionsverhandlungen. Und auch dafür ist es klug, sich zu vielen Themen auch Gedanken zu machen. Und ich glaube, wir als CDU neben den Kernthemen, die uns auch beschäftigen, das ist immer Wirtschaft, das ist immer innere Sicherheit, selbstverständlich auf Landesebene auch Bildung, haben auch versucht, bei vielen sozialen Themen die man vielleicht nicht immer mit der CDU verbindet, LGBTQIA+ zum Beispiel, oder wie geht man auch mit Obdachlosigkeit um, was für Hilfssysteme brauchen wir dort, wie organisieren wir Jugendbeteiligung, wir wollen zum Beispiel ein Landeskinder- und Jugendparlament, also auch mal in der Breite bestimmte Themen zu denken, wo nicht jeder sagt, so, das ist CDU. Und ich hoffe, dass das auch so gesehen wird, dass die CDU sich da auf den Weg gemacht hat und dass das überzeugend ist.
Sehr schön. Was bedeutet das Programm für dich, Hauke?
Ja, also man muss die Entstehungsgeschichte auch einfach mal sehen. Wir haben einen Programmparteitag gehabt, der, du weißt es besser als ich, aber über 9 Stunden im Endeffekt gelaufen ist mit über 1000 Änderungsanträgen, wo die Abgeordneten intensiv digital diskutiert haben, pandemiebedingt. Aber das war ein großer Vorteil, weil die vielen Abstimmungen, die dort erfolgt sind, die wären gar nicht möglich gewesen in Präsenz, sage ich mal. Also jedes Mal irgendwo 200, 250 Zettel auszuzählen oder einzusammeln und auszuzählen und dann so schnell zu geben, das ist ein großer Vorteil, das digital zu machen und zu sagen, bups, jetzt ist das Ergebnis da und wir können weitermachen. Ja, also das einmal zur Entstehung des Programms, aber für mich persönlich ist es natürlich schon eine Richtschnur, wo geht's lang, welche Ziele haben wir auf Landesebene und welche Ziele wollen wir umsetzen. Und das können wir den Bürgerinnen und Bürgern jetzt auch wirklich mit, ich sag mal, etwas Stolz vorlegen, denn da sind ambitionierte Punkte drin und da sind wirklich gute Forderungen drin. Da wirst du uns ja gleich noch zu fragen.
Ich denke ja. Okay, wir machen mal ganz kurz, weil das muss auch sein, ein bisschen Musik zwischendurch. Und da schalte ich uns mal weg. Ja, das war Back Home mit Laura Cox. Und wir wollen ja jetzt nicht die ganze Zeit Musik hören, sondern wir wollen ein bisschen von euch hören über das Thema Programm. Und das Programm fängt an mit dem Block 1, der heißt Bildung. Sagt doch mal, was ihr in diesem Programm mit der Bildung ansprecht. Wo sind eure Ziele und wie wollt ihr da hinkommen?
Ja, das ist jetzt auch nicht in 2, 3 Sätzen erklärt, aber ich will mal ein paar Punkte machen, was für uns sehr, sehr wichtig ist. Also wir haben in dieser Legislaturperiode das Thema Unterrichtsversorgung angepackt, wie wir sagen. Das ist übrigens etwas, was nicht nur wir gemacht haben, sondern die Vorgängerregierung auch. Und haben es erreicht, dass wir jetzt eine 100%ige Unterrichtsversorgung haben. Was ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man eben das, was an Stunden auch vorgesehen ist für einen Stundenplan, am Ende mit Lehrkräften auch erfüllen kann. Und das ist 100% Unterrichtsversorgung, klingt erstmal super. Allerdings ist da noch lange nicht Schluss, weil Lehrkräfte auch krank werden, Fortbildung machen, auf Klassenfahrt fahren. Deswegen ist uns wichtig, erstens die zu halten und am besten auch noch besser zu werden als die 100%. Und da gibt es eine große Herausforderung, die wir nicht nur in Schleswig-Holstein haben, sondern auch in vielen anderen Bundesländern, dass wir auf einen Lehrkräftemangel auch zusteuern, wo wir sehr kluge Konzepte brauchen, wie wir damit umgehen. Und unser Vorschlag ist, dass wir eine Allianz der Lehrkräftebildung auf den Weg bringen. Haben wir auch schon erste Vorbereitungen getroffen, wo es am Ende darum geht, sich zu überlegen, was habe ich für einen Bedarf in den kommenden 10 Jahren und darüber hinaus und was muss ich dagegen oder dafür tun. Und das ist ziemlich kompliziert, weil die Landesregierung oder das Land alleine darüber gar nicht entscheidet, sondern sehr ausschlaggebend ist das, wie die Universitäten sich darauf vorbereiten. Die bieten ja Studienplätze für das Lehramt an. Und die Anzahl ist dann entscheidend, welche Lehrkräfte am Ende nach 7 Jahren auch Schulen zur Verfügung stehen. Und da haben wir ein großes Missverhältnis. Wissen heute, dass wir 1000 Gymnasiallehrer zu viel ausbilden, 1000 Lehrkräfte für den Grundschulbereich zu wenig, bei der Gemeinschaftsschule sogar ein bisschen mehr. Und das müssen wir anpassen miteinander und das müssen wir zusammen mit den Hochschulen machen und deswegen sprechen wir auch von Allianz. Und das wird, glaube ich, auch die größte Herausforderung sein, für die nächsten 5 Jahre das System umzustellen. Das wird auch ein bisschen schmerzhaft, weil gerade Gemeinschaftsschule, Grundschullehrer werden in Flensburg ausgebildet, Gymnasiallehrer in Kiel, dann bin ich auch Kieler Abgeordneter, also scheint so zu sein, dass an der Uni Kiel sich ein bisschen was verändert und das müssen wir miteinander besprechen. Daneben ist das Thema Digitalisierung in Schule natürlich ein totaler Brennpunkt.
Wo sind wir da jetzt?
Boah, ich würde sagen, noch lange nicht da, wo wir sein wollen. Aber wenn man sich anguckt, wo wir angefangen haben vor 5 Jahren, da hatten wir eine Situation, wo jede Schule für sich selber auch entschieden hat, wie man Digitalisierung angeht, was bei digitalen Themen ein schlechtes Vorgehen ist, weil man mit Standardisierung viel erreichen kann. Wir hatten eine Situation, wo Lehrkräfte keine eigene E-Mail-Adresse hatten, zumindest nicht durch das Land. Ja, das klingt erstmal banal, aber wenn ich dann, das haben wir ja gemacht jetzt, eine E-Mail-Adresse eingeführt, habe ich natürlich schon solche Fragen von Lehrkräften, wer darf mir denn auf diese E-Mail-Adresse überhaupt schreiben und zu welchen Tageszeiten und wie muss ich denn auch antworten? Also das ist bei Digitalisierung immer ein Thema. Das eine ist, eine Struktur zu haben, eine Infrastruktur zu haben. Das andere ist aber, was tue ich denn damit? Und wir haben jetzt ein länderübergreifendes, einheitliches Lernmanagementsystem mit It's Learning, was für alle Schulen kostenlos angeboten wird. Wir haben eine Schulverwaltungssoftware auf den Weg gebracht, die für alle Schulen gleich ist. Wir haben gesagt, jawohl, die Lehrkräfte werden vom Land mit Endgeräten ausgestattet, bekommen einen Laptop oder ein Tablet, mit denen sie ihre Arbeit gestalten können. Da fangen wir jetzt an. Das dauert auch 2 Jahre, bis wir diesen Rollout haben. Das alles ist Grundlage, um Digitalisierung an Schule voranzubringen.
Wobei das nicht die Hardware ist, glaube ich, ne? Das Interessante.
Das ist ja gemischt. Also
wie ist denn der Status jetzt bei den Lehrern? Ich sage mal, so ein bisschen kann ich mir vorstellen, ich will die nicht schlecht reden und die Jüngere sind bestimmt top dabei, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da so einige bei sind, die kurz vor ihrer Pensionierung stehen, die sich da schwer tun, weil sie irgendwas verpasst haben unterwegs, weil sie es ja nie brauchten.
Absolut. Wobei ich in der Mehrzahl sagen muss, die meisten Lehrerinnen und Lehrer können sich für digitale Medien auch begeistern. Und ich glaube, das ist in vielen anderen Bereichen auch nicht anders. Also ob man nun im Einzelhandel guckt, ob man in Versicherungen guckt, ob man in der Verwaltung guckt. Also überall kommt ja Digitalisierung auf Mitarbeiter zu, die das nicht ihr ganzes Berufsleben so gemacht haben. Selbst in handwerklichen Berufen habe ich viel mehr digitale Prozesse als in der Vergangenheit. Und das gilt für Lehrkräfte auch. Und da kommen wir eben zu Punkten, die wir auch noch besser machen müssen, gerade die Ausbildung, aber auch die Fortbildung dann von Lehrkräften. Wir wollen verpflichtende Fortbildung für Lehrkräfte in diesem Bereich. Mhm. Einen Tag, wo es nur um Digitalisierung geht, pro Jahr in jeder Schule und 15 Fortbildungstage, die verpflichtend sind für Lehrkräfte. Das sind Elemente, die wir dann eben gerade beim Thema Digitalisierung brauchen. Und wir müssen uns auch den Fächerkanon angucken. Und das ist, glaube ich, eine Kernforderung, wo wir uns auch unterscheiden von anderen Parteien. Wir wollen Informatik als Pflichtfach, wahrscheinlich ab der 7. Klasse, 2-stündig. Das ist immer ein bisschen schwierig gewesen, weil wir nicht genug Informatik-Lehrkräfte haben. Das haben wir jetzt auch durch Weiterbildung schon mal anfangen können aufzulösen. Und jetzt geht es darum, in den nächsten 5 Jahren noch dafür zu sorgen, dass an allen Schulen Informatik auch Pflichtfach wird.
Okay, mich stört, aber macht nichts. Wir machen trotzdem weiter.
Och, ich bin auch kirchenpolitischer, Sprecher meiner Fraktion. Ich finde Glockenläuten nicht schlecht.
Nee, ich auch nicht, wenn ich es nicht unbedingt hören muss, aber ist egal. Nochmal kurz bei der Bildung. Kindertagesstätte, das ist euer allererster Punkt.
Definitiv.
Da fängt es an. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Wie ist denn der Status aus deiner Sicht zu diesem Thema Kindertagesstätten und Versorgung mit Kindertagesstätten und wie groß sind die regionalen Unterschiede da und wie steht das Programm da für die Zukunft? Weil ich kann mich dunkel erinnern, dass ich sowas schon mal im letzten Programm gesehen habe und auch in den Koalitionsverhandlungen hat man da, glaube ich, noch ein bisschen was drüber gehört und nicht so ein ganz einfacher Punkt war. Weil alle wollen die Bildung und alle wollen auch die Kinderbildung, aber wer zahlt? So, wo stehen wir?
Also vielleicht zur Lage in Neumünster kann ich was sagen. Wir haben ja in den letzten Jahren ganz massiv hier vor Ort schon die Kita-Plätze ausgeweitet, aber wir haben ja mit Kitas insgesamt viel mehr vor. Aktuell fehlen bei uns in der Stadt, je nachdem wie man eine Statistik liest, irgendwo so 500 bis 520 Kita-Plätze, beziehungsweise das Angebot, was wir haben, ist nicht unbedingt immer bedarfsgerecht. Das heißt, ein wesentlicher Punkt auch im Landtagswahlprogramm ist ja, dass wir sagen, die Öffnungszeiten bzw. die Betreuungszeiten, die wir anbieten, müssen flexibler werden, damit wir gerade berufstätigen Familien das erleichtern, ihre Kinder sozusagen einen guten Einstieg ins Leben zu geben, damit Sozialkontakte da sind, damit ganz viele Punkte positiv vorangebracht werden. Und ich sag mal, zu den Landesthemen oder zum Teil der Landesfrage gebe ich gleich wieder an dich ab. Da bist du ja der Spezialist.
Ja, also Kita ist mit eins der komplexesten Themen auch in dieser Legislaturperiode gewesen, weil wir ja eine umfassende Kita-Reform im Land durchgeführt haben, die auch nicht überall Begeisterung ausgelöst hat. Aber was wir geschafft haben, ist, dass wir eine Standardisierung auch erzeugen konnten. Das beginnt zum Beispiel mit Kita-Beiträgen, wo es einen Beitragsdeckel gibt. Wir hatten Kommunen, gerade im Hamburger Rand, wo man für einen Krippenplatz, Kita-Platz 800 Euro, stellenweise 500 Euro bezahlt hat, also horrende Summen, wo wir gesagt haben, okay, das muss man angleichen. Und das ist uns gelungen mit der Kita-Reform. Gleichzeitig auch mit dem Fachkräfteschlüssel, den wir deutlich erhöht haben. Und eben auch mit der Frage, wie viel Bildung findet in Kita statt. Auch das muss man standardisieren. Und die politische Konkurrenz spricht immer sehr gerne von Beitragsfreiheit. Kita muss kostenlos sein. Wir haben die Position, dass Kita so gestaltet sein muss, dass sich jeder das leisten kann. Derjenige, der weniger verdient über eine Sozialstaffel, sollte auch weniger zahlen. Aber wir sagen eben, dass ein Arzt oder ein Rechtsanwalt, der sich das leisten kann, eine Ärztin oder eine Rechtsanwältin, dann durchaus auch für einen Kita-Platz bezahlen kann. Und wir haben eine Drittelregelung. Drittel zahlt die Kommune, Drittel zahlt das Land, Drittel zahlen die Eltern im Grundsatz. Und das ist etwas, wo wir auch weiter festhalten wollen. Das größte Thema ist in dem Bereich der Fachkräftemangel. Wir brauchen halt, auch weil wir den Fachkräfteschlüssel erhöht haben, viel mehr Erzieherinnen und sozialpädagogische Assistenten. Und da haben wir jetzt Modelle, die Richtung duale Ausbildung gehen. PIA nennt man das, praxisintegrierte Ausbildung, wo es auch eine Vergütung geben soll. Eine Erzieherausbildung dauert sehr lange, also macht eine Vergütung an dem Punkt auch Sinn. Und das ist ein Reformvorhaben, um das noch attraktiver zu machen, dass wir im ganzen Land, auch hier in Neumünster, dann über PIA-Modelle zukünftiger Erzieher und Erzieher ausbilden.
Okay, das letzte Thema Bildung müssen wir nochmal rankommen. Wir haben ja, das ist ja immer dieser Lokalbezug, den ich gerne habe, seit Jahren gefordert, gewünscht, dass Neumünster ein Hochschulstandort wird. Hauke, gibt es da irgendwas Neues zu sagen, außer dass wir alles tun, damit das so kommt?
Ich glaube, so nah wie jetzt dran waren wir noch nie. Also dass die Beschlüsse, die Ratsversammlung und auch die auch schon in Medien transportiert worden sind, die Angebote, die wir jetzt hier gerade für den dualen Studiumbereich Krankenpflegeschule beziehungsweise die Ausbildung, das ist schon sehr, sehr gut und sehr, sehr konkret. Und ich habe hier auch konkret eine Hoffnung, dass wir möglicherweise sogar noch vor der Landtagswahl, aber vielleicht auch kurz nach der Landtagswahl eine Entscheidung erleben werden bzw. erfahren werden. Und ich bin da sehr, sehr positiv, dass wir hier bald das Ziel der vielen Initiativen der Stadt, also Hain ist ja nur eine, aber es gibt ja eigentlich kaum jemanden, der sich nicht dafür einsetzt, dass wir das auch erreichen und umgesetzt bekommen.
Ja. Okay, dann wollen wir dieses Thema Bildung jetzt mal verlassen.
Vielleicht, also gerne. Finde ich total richtig, was Hauke Hansen sagt. Ich verstehe auch den Wunsch von vielen Orten, das ist ja nicht nur Neumünster, auch ein Hochschulstandort zu werden. Ich sag mal, aus Landesperspektive ist es so, dass was wir nicht wollen, ist neue Hochschulen zu gründen in Neumünster. Aber was halt gute Lösungen sind, und das ist ja das, was jetzt auch versucht wird, ist, dass Hochschulen, die es schon gibt, zum Beispiel die FH in Kiel, aber auch andere Hochschulen, Studiengänge auch in der Region anbieten und das auch gerne tun. Das kann man kommunal sehr gut unterstützen, indem man zum Beispiel Räumlichkeiten zur Verfügung stellt und sich an dem Punkt engagiert. Aber ich glaube, das ist auch ein kluger Weg, um dann dem Interesse von Neumünster auch gerecht zu werden, am Ende hier Studierende zu haben. Darum geht es ja auch aus verschiedenen Aspekten. Und ich bin da genauso zuversichtlich.
Man darf nicht vergessen, es ist ähnlich wie bei der PIA-Ausbildung. Der Bedarf ist einfach da. Also wir sehen gerade in diesem ganzen Bereich der Pflege unwahrscheinlichen Nachholbedarf. Und von daher, wir stehen bereit und ich glaube, das ist eine tolle Aktion, eine tolle Sache, die sich hier entwickeln kann an unserem Standort.
Okay, dann gehen wir mal zu Punkt 2. Punkt 2 ist Wirtschaft und Wissenschaft. Das mit dem Wissenschaftlichen, da können wir nachher nochmal drauf kommen, aber was verstehe ich wohl unter dem Punkt Wirtschaft stärken, Arbeit sichern?
Also Wirtschaftspolitik in Schleswig-Holstein ist im Moment einer großen Transformation auch ausgesetzt, die eine wahnsinnige Chance für uns in Schleswig-Holstein ist. Wir sind das Land zwischen den Meeren, Energiewendeland. Und der große Vorteil ist, dass der Wind hier bläst, auch die Sonne manchmal scheint, aber vor allen Dingen der Wind bläst, was eben für uns die Möglichkeit bietet, dass hier wahnsinnig viel Energie produziert wird, wo wir heute schon wissen, dass wir diese ganze Energie gar nicht abtransportieren können, sondern sie bleibt im Land. Und das hat für viele Themen, Wasserstoff ist eins, was für uns sehr transparent ist, aber es gibt auch bestimmte Produktionsverfahren, zum Beispiel wenn es um Batterien geht, wenn es auch um andere Elektrotechnologie geht, dann brauche ich sehr, sehr viel Energie, nicht immer dauerhaft. Sodass ich diese Energie auch nutzen kann. Und das bietet uns gerade an der Westküste, aber auch bis hier nach Neumünster, dann die Möglichkeiten, ganz neue Industrieansiedlungen, Gewerbeansiedlungen möglich zu machen. Nordrhein-Westfalen ist ja Industrieland, weil dort die Kohle war. Und das ist eben für uns jetzt der Wind. Und das bietet eine sehr, sehr große Chance. Und die müssen wir nutzen. Übrigens mit Wissenschaftlern zusammen. Also es lebt auch viel davon, dass Dinge sich auch noch entwickeln, beim Thema Elektromobilität zum Beispiel. Und wir sehen es auch schon mit ersten Ansiedlungen, zum Beispiel in Itzehoe. Das findet aber auch an anderen Standorten statt, dass da Schleswig-Holstein tatsächlich die Chance hat, sich zu transformieren und die Industrie wahnsinnig zu stärken.
Sehr schön. Für Neumünster heißt das?
Ja, also da könnte man sehr, sehr viel noch ergänzen. Aber ich denke mal, wir sind hier mit unseren Stadtwerken und dem Bereich, was wir an sozusagen regenerativen Energien machen, schon gar nicht so schlecht davor. Ein weiterer Faktor aus meiner Sicht, jetzt unabhängig vom Bereich Energie, ist sicherlich für Neumünster der Bereich Logistik. Also wir haben ja einmal eine Fehmarn-Beltquerung, die wirklich weit in der Planung fortgeschritten ist und auch völlig neue Perspektiven für unser Land eröffnen wird. Wir haben außerdem auch eine ganz klare Aussage zu A20 im Wahlprogramm stehen, dass wir also nicht Teile unseres Landes abhängen wollen, sondern auch tatsächlich eine gute Versorgung da vorantreiben wollen. Auch muss man ehrlich sagen, wenn man weiß, dass man in 5 Jahren natürlich jetzt nicht irgendwie alles mit einmal erledigt kriegt, aber man muss sich Ziele geben und wissen, wo es lang geht. Ja, und das ist Kurs halten an dieser Stelle und das ist der Weiterbau der A20 und das ist auch die Stärkung des Logistik.
Und zwar nicht nur bis zur A7, sondern bis zur Elbe.
Nein. Nee, sogar darüber hinaus. Über die Elbe. Wir wollen über die Elbe oder unter die Elbe durch.
Genau.
genau.
Nein, aber das ist gerade für den Logistikstandort Neumünster ja auch ein ganz relevanter Punkt aus meiner Sicht.
Absolut. Ja, dann diese künstliche Intelligenz. Das finde ich immer ganz toll. Da reden ja alle drüber. Und wenn wir die dann endlich mal haben, ersetzt sie denn die echte Intelligenz? Die musst du still sein.
Nein, darum geht es überhaupt nicht. Und ich glaube auch, technologischer Fortschritt bedeutet nicht, dass haben ja viele auch manchmal Angst davor, auch bei der Digitalisierung grundsätzlich, dass Arbeitsplätze darunter leiden oder verloren gehen. Das ist nicht der Fall. Das sind neue Technologien, die man klug einsetzen muss. Und wir müssen auch realistisch bleiben. Ich glaube, Schleswig-Holstein wird jetzt nicht künstliche Intelligenz neu erfinden. Bei uns geht es darum, dass wir diese Möglichkeiten nutzen, in Anwendung zu bekommen. Und da geht es oft darum, dass zum Beispiel große Datenmengen analysiert werden. Das ist in der Medizintechnik sehr wichtig und in der Biotechnologie. Oder es geht darum, zum Beispiel kluge Systeme in der Kundenbetreuung zu finden. Also kennt der ein oder andere vielleicht heute schon in der Online-Anwendung, wenn er im Grunde durch ein System geleitet wird und wenn das dann auch noch intelligent ist, vielleicht sogar noch dazulernt, dann kann das etwas sein, was sogar in Behörden, in Verwaltung am Ende unterstützt und hilft. Oder wir haben es im Bildungsbereich für Lernmanagementsysteme, dass die eben mit Schülerinnen und Schülern sich auch entwickeln, also sag mal sehr individuell angepasst Aufgaben stellen, die auch weiterentwickeln. Also gibt es ganz, ganz viele Anwendungsbereiche der künstlichen Intelligenz, die wir nutzbar machen müssen.
Wenn ich ein bisschen springen
darf, ja, gerne.
Ist dieses Thema künstliche Intelligenz in der Landwirtschaft auch eigentlich angedacht? Stärker als bisher, weil ich glaube, da ist ja für eine Entlastung der paar Landwirte zu sorgen, die da noch überhaupt sind, ne?
Ja, Landwirtschaft ist ja in einem stetigen Strukturwandel. Das hat verschiedene Ursachen. Aber das ist auch ein Beispiel, wo man zum Beispiel mit Kartenmaterial aus Satellitenbildern sehr gut auswerten kann, in welchen Gegenden bestimmte Pflanzen sehr, sehr gut wachsen, in welchen nicht. Das ist heute so, dass das oft über Erfahrungswerte stattfindet. Und ich kann das digital gestützt eben zum Beispiel mit einer sehr umfangreichen Auswertung von Satellitenbildern dann auch über Datenmanagement machen. Und da kann künstliche Intelligenz helfen. Klar, Anwendungsbereiche sind riesig und das ist der Grund, warum wir uns darum auch intensiv bemühen.
Okay, wir gehen nochmal ganz kurz in ein bisschen Musik und ich glaube, wir spielen jetzt mal die Stones. So, das waren die Wild Horses von den Rolling Stones, nicht ganz neu, im Gegenteil. Eher 50 als, oder eher 60 Jahre alt als 50. Okay, Tobias, wir haben das Thema 1 und 2, wir haben das Thema 3, Sicherheit. Sicherheit ist ja nicht nur das ganz Offensichtliche, ich fahre hier mit diesen kleinen grünen Autos durch die Gegend und sehe die ganzen Jungs in ihren blauen Uniformen, sondern wir müssen auch was dafür tun, dass die A, ihren Job richtig machen können. Und B, also auch einen Weg finden aus dieser etwas morbiden Geschichte, dass ja jetzt jeder hier anscheinend jeden Sicherheitsmenschen und jeden Helfer einfach angreifen kann. Was lasst ihr euch dazu einfallen?
Ja, erstmal sind wir, glaube ich, als CDU die Partei, die alle unterstützt, die für uns auch Uniform tragen. Übrigens gilt das nicht nur für die Polizei, sondern es gilt auch für die Feuerwehr oder für die Bundeswehr.
Für alle Helfer.
Also da sind ja Menschen für uns im Einsatz, manchmal auch unter Einsatz von Leib und Leben. Das verdient Respekt und dann eben auch Unterstützung. Insgesamt muss man sagen, die Kriminalität ist in Schleswig-Holstein stetig niedriger geworden in den letzten Jahren. Ist auch ein Befund, also wahrscheinlich war es in Schleswig-Holstein noch nie so sicher. Aber richtig ist, dass es für bestimmte Kriminalitätsfelder, und dazu gehört eben auch der Angriff auf Beamtinnen und Beamten, Polizei und Feuerwehr, ein größeres Problem ist. Das lösen wir auch durch Ausrüstung. Also wir haben zum Beispiel Elektroschocker eingeführt bei der Polizei. Wir haben Bodycams eingeführt bei der Polizei, um eben auch mehr an Sicherheit auch zu schaffen. Wir hatten ja zeitweise auch eine Situation, wo Polizisten auch in eine Rechtfertigungssituation gekommen sind in bestimmten Situationen. Da helfen solche Hilfsmittel und das ist eben auf der Ausrüstungsseite ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und daneben verändert sich auch Kriminalität. Selbst der Enkeltrick wird mittlerweile digital über Phishing-E-Mails und andere Wege. Das gilt aber auch für wirkliche schwere Kriminalität, Schleusung oder Drogenkriminalität. Und das ist, glaube ich, die größte Aufgabe, die wir haben, dass wir eben unsere Polizei auch auf diese digitale Kriminalität noch besser vorbereiten, dass wir oft auch grenzüberschreitend, also noch mit anderen zusammen arbeiten muss. Und wir wollen eine sogenannte Cyberhundertschaft dafür gründen, wo wir explizit auch Fachleute in die Polizei holen, die dann organisiert sind, die sich auch mit digitaler Kriminalität auseinandersetzen. Das ist, glaube ich, ein Feld, wo wir noch besser werden können, wo wir angefangen haben, aber wo wir uns in den nächsten 5 Jahren sehr stark einsetzen müssen.
Okay. Wenn wir jetzt mal über dieses Thema Feuerwehren sprechen, ne? Der Feuerwehr ist ja auch immer so ein Dauerbrenner. Hier ist ja so eine Art Oberzentrum in Neumünster. Ich glaube, hier haben wir jetzt nicht gerade die größten Nöte, weil wir haben ja auch noch eine hauptamtliche Feuerwehr hier. Wie ist das denn in den Stadtteilfeuerwehren, in den freiwilligen Feuerwehren in und um Neumünster? Wie unterstützt man die aus eurer Sicht? Sag mal was, Hauke.
Eine sehr berechtigte Frage. Natürlich ist ganz klar, das Land auch immer gefordert, wenn es um Finanzierungspunkte geht. So zum Beispiel auch bei der Finanzierung von Einsatzfahrzeugen. Und wir haben natürlich in Neumünster die ausgesprochen komfortable Lage, dass wir vor einigen Jahren ja aus der ehemaligen Feuerwehr ausgezogen sind und das Gefahrenabwehrzentrum hier haben entstehen lassen, was uns, ich sag mal, erstmal strategisch ein bisschen günstiger setzt, sodass die gesetzlich vorgegebenen Fristen, wann ein Einsatzfahrzeug dann auch vor Ort ist, um Menschen in größter Not helfen zu können, für uns im gesamten Stadtgebiet sicherzustellen ist. Das ist der eine Punkt. Aber natürlich auch, um das Mehr an Einsätzen, was jetzt stetig kommt, auch abarbeiten zu können. Also wir haben ja kaum das ganz fertig gebaut, da kam es zur ersten Erweiterung. Ganz einfach, weil die Anzahl der Einsätze, der insbesondere Rettungswagen deutlich gestiegen sind, was man zum einen natürlich begründen kann durch eine veränderte Altersstruktur auch in unserer Bevölkerung. Ich sag mal, das ist ein Punkt. Aber natürlich auch teilweise durch ein verändertes Verhalten der Bürgerinnen und Bürger. Also es ist heute viel, viel häufiger, dass jemand sagt, ich nehme jetzt einen Hörer in die Hand und rufe mal einen Notruf und lass mal einen Rettungswagen kommen. Das war in der Vergangenheit nicht so. Nichtsdestotrotz hat sich diese...
Es gab früher, by the way, noch Ärzte, die sind noch gekommen, wenn man sie angerufen hat, auch mitten in der Nacht. Ich kann mich erinnern, ich hatte auch mal so einen Notfall. Die hast du heute nicht mehr. Also die kriegst du noch nicht mal mehr ans Telefon, weil das nachts 19 Uhr ist. Ne? Das ist halt so.
Ja, also ich sehe es ja, ich bin ja nebenbei im FEK auch noch Aufsichtsratsvorsitzender und kriegst da ja auch mit, welche Menge an Notfällen dort abgearbeitet wird. Wir haben nun die glückliche Situation, dass der Bereich baulich jetzt in den nächsten Jahren komplett neu aufgestellt wird, um auch, ich sag mal, den deutlich gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden. Nichtsdestotrotz ist die höchste Aufgabe, dass am Anfang eine Einschätzung erfolgt, ist das wirklich jetzt ein Fall, wo es Leib und Leben gibt, wo innerhalb von Minuten gehandelt werden muss, oder ist das doch eher, ich sag mal, eine Sache für einen Hausarzt, die jetzt wirklich nicht so dringend ist. Aber die Frage, die du ursprünglich gestellt hast, was machen wir für unsere Feuerwehren, beziehungsweise was machen wir für unsere ehrenamtlichen Helfer, das war ja genau auch das, was du schon sagtest. Es kann nicht sein, dass Menschen beleidigt werden, wenn sie in ihrer Freizeit losgehen und sagen, ich lösche ein Feuer oder ich schneide jemanden aus dem Auto raus. Und genauso wenig kann es sein, dass es gibt ja auch teilweise Unterstützungseinheiten, zum Beispiel vom THW, wenn Einsätze länger dauern, dass die anrücken und das wissen viele gar nicht, dafür nicht irgendwie freigestellt sind. Die machen das komplett in ihrer Freizeit und da wollen wir ran an das Thema, dass da ein vernünftiger Versicherungsschutz ist, dass diese Leute auch den Respekt und das zurückbekommen, was sie der Gesellschaft geben. Und das ist unwahrscheinlich wertvoll.
Okay, Sicherheit, das verlassen wir jetzt auch wieder. Und dann haben wir hier ein Thema Digitalisierung und Lernen der Staat. Ich würde das gar nicht, weil wir haben so viel Zeit gar nicht, dass das alles durchgesprochen werden kann. Ich habe aber einen einzigen Punkt hier, der für mich persönlich wichtig ist, weil das ist etwas, was wir dauernd erfahren. Das ist also, was jeden irgendwie betrifft. Jeder kann da irgendwie was zu sagen mit mehr oder weniger Nachdruck und mit mehr oder weniger Unwissen. Aber wie ist denn das mit diesen Planungsansätzen? Also jede zweite Verzögerung, die irgendwo auftaucht, die beschäftigt sich mit verzögerter Planung oder zu langsamer Planung oder gar nicht erfolgter Planung. Wir haben ja noch die anderen, die dann irgendwann mal mit Planungsfehlern irgendwo zurückgewiesen werden von irgendwelchen Gerichten in irgendwelchen Verfahren. Das ist aber jetzt gar nicht mal das. Das ist eine, ich glaube auch nicht, dass man das alles voraussehen kann, was da so kommt. Das macht nicht den Eindruck. Aber wie ist es mit den Planungsabteilungen des Landes?
Wir haben ja für viele Aufgaben haben wir das an den Bund abgegeben. Ehrlicherweise ist auch das meiste, was dort geregelt wird, Bundesgesetzgebung. Da ist in den letzten Jahren auch viel passiert. Eine Schwierigkeit ist eben das Thema Stichtagsregelungen. Also wie bewerte ich, das erleben wir ja auch bei der A20, bestimmte Rahmenbedingungen, wenn sie sich verändern. Auch Natur lebt ja. Und wenn sich dann Rahmenbedingungen ändern nach bestimmten Planungsfestlegungen, die man gemacht hat, dann verzögert das wahnsinnig den Bau zum Beispiel einer A20. Wobei ich sagen muss, A20 ist wirklich das größte Negativbeispiel, was wir, glaube ich, in dieser Beziehung haben. Es gibt ja mittlerweile mehrere Landesregierungen, die sich an dem Thema versucht haben. Wir sind dabei, den Knoten auch durchzuschlagen. Es gibt aber auch Positivbeispiele. Das ist zum Beispiel die Fehmarn-Belt-Querung, wo wir ja wirklich in der Planungszeit das am Ende realisieren konnten, auch mit unserem deutschen Recht. Aber wenn man dann nach Dänemark rüberguckt, und ich glaube, das ist was, wo man vielleicht auch lernen kann, dass man bei großen Infrastrukturprojekten das gar nicht über ein reguläres Planfeststellungsverfahren macht, sondern über eine Baugesetzgebung. Und das kann auch ein Land unterstützen, indem man eben bei großen Vorhaben das gesetzlich als ein Bauvorhaben definiert. Das bedeutet nicht, dass man Beteiligung umgeht, aber man würde das ziemlich einheitlich in einem Gesetzgebungsverfahren dann auf den Weg bringen. Und das würde an den Punkten sehr, sehr stark helfen. Weil vorhin so ein bisschen digitaler Staat und so weiter gesagt wird, will ich zumindest einen Punkt auch nennen, weil der, glaube ich, viele bewegt. Das ist ja die Entwicklung, die wir mit dem sogenannten Online-Zugangsgesetz haben, wo es darum geht, Verwaltungsvorgänge, und das betrifft am Ende sogar auch Planung, Verwaltungsvorgänge alle digital zugänglich machen. Von der Beantragung des Personalausweises über die Steuererklärung, über die Beantragung von Kindergeld. Und ich glaube, dass das nochmal einen großen Quantensprung auch bringen wird in der Frage, wie Verwaltung arbeitet und erreichbar ist. Bei uns in Kiel ist das ein riesiges Problem. Kfz-Anmeldung dauert zu lange, ich kriege keine Termine. Ich weiß nicht, wie das in Neumünster ist.
Wer mal versucht hat, einen Personalausweis zu kriegen. Ne?
Und da bietet eben gerade auch die Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen für Planungsfeststellungsverfahren, ne, Karten, die ja riesengroß sind, müssen heute alle ausgedruckt werden. Es ist viel klüger, das auch digital zu machen, wahrscheinlich sogar einfacher zu handeln. Bestimmte Auslagen kann ich dann überall am Rechner vielleicht auch einfach sehen. Aber das Gleiche gilt eben auch für jeden anderen amtlichen Vorgang. Und ich glaube, das umzusetzen und wirklich möglich zu machen, das Online-Zugangsgesetz auch tatsächlich zügig in die Umsetzung zu bringen, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
Okay, dann habe ich ein Thema Wohnen. Wohnen für alle die ein Haus haben und Decke über dem Kopf, ist das super. Und naja, gut, nicht für alle, aber für die meisten. Es gibt ja Leute, die suchen Wohnungen und Wohnraum ist knapp. Manchmal sieht das gar nicht so aus, weil wir sehen Blocks, die stehen leer. Wir sehen Blocks, die zum Beispiel in Oldesloe völlig verfallen sind, von Vermietern nicht ansatzweise so behandelt werden, wie wir das eigentlich erwarten. Also ich würde als Eigentümer wahrscheinlich durchdrehen, wenn mir einer sowas anbieten würde, sowas verkaufen würde. Gibt es da irgendwelche Mittel? Habt ihr überhaupt einen Überblick, wie viele Wohnungssuchende gibt das in Schleswig-Holstein? Wo findet diese Wohnungssuche in der Regel statt? Also ich meine, wir wissen, dass es weniger auf dem Land ist und da gibt es auch weniger Probleme, aber die großen Städte sind alle irgendwie, da findest du das dauernd in der Zeitung, dass wir mal wieder keine Wohnungen haben, wenn die Jungs nach Kiel kommen und die Mädels, die anfangen zu studieren, dann ist das ein regelmäßiges Thema. Das wird dann in anderen Städten wie Flensburg oder Lübeck ist das Gleiche. Was macht ihr da?
Also grundsätzlich erstmal haben wir keine absolute Wohnungsknappheit in Schleswig-Holstein. Das ist in anderen Regionen Deutschlands deutlich angespannter. Also jeder hat im Grundsatz erstmal die Möglichkeit, auch Wohnraum zu finden. Die Schwierigkeit liegt eher beim bezahlbaren Wohnraum. Und das ist wirklich ein riesiges Thema. Das hat auch Einflussfaktoren, die Politik nur mittelbar verändern kann, vor allen Dingen Landespolitik. Wir waren ja jetzt lange in einer Niedrigzinsphase, was dazu geführt hat, dass wahnsinnig viel Geld auch zur Verfügung steht. Und gerade auch, wenn man ein Haus kaufen möchte, man in Konkurrenz auch steht, wenn man ein Eigenheim zur Eigennutzung erwerben will, zu Menschen, die gar nicht ein Haus kaufen wollen, um da drin zu wohnen, sondern das als Investment sehen. Und das verändert auch eine Preisbildung. Also wenn es nicht mehr um das Produkt Wohnen geht, sondern auf einmal auch ein Kapitalmarkt kommt und sagt, aus anderen Gründen kaufe ich auch Wohnraum, dann hat das Auswirkungen auf Preisbildung. Das ist schwierig als Politik zu lösen. Und deswegen gibt es auch nicht die Patentrezepte. Aber eine Antwort ist mit Sicherheit bauen. Das haben wir mit umfangreichen Wohnungsbaufördermaßnahmen auch auf den Weg gebracht. Wir haben stetig über die letzten 5 Jahre auch die Anzahl von geförderten Wohnungen erhöhen können. Wir haben trotzdem ein Problem bei Sozialwohnungen, weil viel zu viele Sozialwohnungen aus der Sozialbindung herausfallen und wir so schnell auch gar nicht nachbauen können. Und da ist eben auch die Herausforderung, dass wir sehr gestiegene Baukosten auch haben. Einmal kostenseitig, ne, Rohstoffe, Material, Holz, was ich zum Bauen brauche, aber natürlich auch anforderungsseitig, weil wenn wir bauen wollen, und das vereint uns ja auch alle, wollen wir energetisch bauen, Klimaschutz im Auge haben und Ähnliches, dass das am Ende auch mit Preisen
sich auch niederspiegelt. Wir wollen die Schule in der Nähe haben und wir wollen die...
Auch diese ganzen Aspekte... Das ist halt eine Gemengelage, die nicht ganz einfach ist. Aber wir wollen eben diese Bauförderung auch fortsetzen, gerade in der Nachverdichtung neues Bauland auch finden. Das betrifft Städte, aber insbesondere auch den ländlichen Raum in Dörfern auch mehrgeschossig bauen. Das ist etwas, was es gar nicht an allen Stellen gibt. Was übrigens auch für generationenübergreifendes Wohnen ein ganz wichtiges Thema ist. Es ist so, dass viele alte Menschen in Häusern wohnen, die viel zu groß sind für ihre Bedürfnisse, aber für viele gar nicht die Alternative da ist, in unmittelbarer Nähe, wo sie wohnen, eine Wohnung zu finden, die kleiner ist, vielleicht barrierefrei ist, wo man dann seine soziale Struktur auch erhält und dann auch gerne umzieht. Wir wollen keinen zwingen, umzuziehen, aber wir wollen Angebote schaffen, auch über unsere Planungsmöglichkeiten das zu unterstützen. Und ein weiteres, was wir als CDU sehr stark protegieren und unterstützen, ist, dass nach Möglichkeit jeder, der will, auch die Chance hat, ein Eigenheim über sein Leben erstens zu kaufen und dann auch zu finanzieren. Da gehen wir mit unserem Programm an die Grunderwerbsteuer ran. Wir sagen, für jede Familie, die zur Eigennutzung ein Haus kaufen möchte, verzichten wir auf die Grunderwerbsteuer, also setzen die Grunderwerbsteuer auf null, was übrigens auch hilft gegenüber Investoren, die mit einer anderen Idee auch eine Immobilie kaufen wollen. Und was übrigens auch den Eigenkapitalanteil deutlich erhöht, weil wenn ich ein Haus kaufen möchte, muss ich ja die Grunderwerbsteuer und andere Nebenkosten erstmal mitbringen. Die muss ich als Eigenkapital heraus bezahlen, sodass wir für diese Gruppe dort stark unterstützen. Und wir wollen zusätzlich auch, das tun wir heute schon, über Kredite der Investitionsbank, diejenigen unterstützen, die in einer Einkommenssituation sind, wo sie sich den Eigenkapitalstock nicht leisten können. Also wir bieten dort Kredite über 100.000 Euro zu 0% Zinsen an, um Menschen, die heute zur Miete wohnen, die Chance zu geben, überlegt ihr doch mit dieser Eigenkapitalunterstützung, kauft ihr doch ein Eigenheim. Weil wir glauben, dass Eigentum die beste Altersversorgung ist und natürlich auch dann auf Dauer, wenn ich Vermögen anfange, mir aufzubauen, vor Armut schützt und sichert.
Okay. Es gibt sicherlich kein Patentrezept, da bin ich mal ziemlich sicher. Aber okay, da war noch was.
Ja, genau. Also es gibt ja durchaus Flächen. Jetzt, wenn ich zum Beispiel mal an Kasernflächen in Buchstedt denke, die sind aktuell versiegelt. Da liegt ganz viel Beton. Da müssen wir nicht irgendwo Natur umreißen oder irgendwas machen, sondern wir müssen einfach intelligente Lösungen schaffen und auch sagen, okay, man entwickelt in den Bereichen was. Interkommunale Zusammenarbeit ist da ein Stichwort, was ganz, ganz wesentlich sein wird und was auch nur die Lösung langfristig für unsere Probleme an der Stelle ist. Was mir persönlich noch ganz wichtig ist, und das ist bei dir eben so leicht angeklungen, Tobi, das war der Punkt Energiekosten, die natürlich auch momentan gerade sowas von durch die Decke gehen. Also wer einen Gasanschluss hat oder einen Fernwärmeanschluss oder Öl tanken muss, der weiß, hätte ich jetzt eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, wird alles über eine Erdwärmepumpe lösen und hätte sozusagen null weitere Energie, die ich einspeisen müsste.
Dann hätte ich vorher schon mal 40.000 bezahlen müssen.
Definitiv, definitiv. Aber dann, das wäre natürlich dann eine deutlich günstigere Situation. Und genau das ist der Punkt. Also wir setzen uns dafür ein, dass jeder, der möchte, der also ein vernünftiges Einkommen hat, in Schleswig-Holstein auch sich ein Eigenheim leisten können muss und auch aufbauen muss. Und wir werden da jeden unterstützen. Das ist ganz klar ein Markenkern der CDU.
Okay. Mobilität können wir in dem Zusammenhang ja nochmal angehen. Ich bin ja so groß geworden, dass ich gesagt habe, kauf mir ein Auto, wenn ich mir ein Auto kaufen will. Ich fahre mit dem Auto, wenn ich mit dem Auto fahren will. Und ich fahre nicht mit der Bahn, weil die Bahn kommt komischerweise nie an. Das hat auch eine Geschichte bei mir. Ich bin auch 25 Jahre nach Lübeck gependelt von Neumünster, um da zu arbeiten. Ich habe das leider nicht geschafft, mit dem Zug zu fahren, weil mit dem Auto brauchst du eine Stunde. Auch bei dieser merkwürdigen A20. Ist eine Stunde ausreichend, wenn man zur richtigen Zeit losfährt. Wenn man mit dem Zug losfährt, dann ist man eben 2,5 Stunden unterwegs. Ist nicht wirklich eine echte Alternative, man ist zweimal am Tag da auch künstlich verlängert. In Neumünster zum Beispiel ist es ja so, wir haben ja ganz viele Straßen, die eigentlich in die Außenbezirke führen. Das sind ja so, eigentlich so ziemlich sternförmig hier. Mhm. Ich sag mal so, wenn ich nicht auf meine Haare aufpassen muss und also böse bin, wenn die nass werden, dann kann ich eigentlich auch überall mit dem Fahrrad hinfahren. Ne? Das ist so, man kann sich gegen Wetter anziehen und auch für Wetter anziehen. Aber die Zugänge sind ja nicht so ganz einfach. Es ist gefährlich, mit dem Fahrrad zu fahren, auf vielen Strecken. Die Fahrradwege sind zum Teil in einem desolaten Zustand, die Straßen allerdings auch. Das, was dann auch nicht ungefährlicher ist. Aber was ist da eure Idee? Weil Wasserstoff oder E-Autos, die ändern das Prinzip ja nicht. Die sagen, ich brauche trotzdem noch eine Straße und der öffentliche Nahverkehr ist nicht zwingend eine attraktive Variante. oder Alternative? Was ist da euer Plan?
Also erstmal muss man ja ganz klar feststellen, dass selbst für Menschen, die ÖPNV nutzen wollen, ich nehme jetzt einfach mal die Familie mit drei Kindern, wo ein Kind zur Schule muss, zwei in Kindergarten. Möglicherweise gibt es sogar nicht in einem Kindergarten zwei Plätze, so muss man auch. Für die ist das organisatorisch gar nicht umsetzbar zu sagen, wir gehen jetzt hier mit ÖPNV oder mit Fahrrad los. Deswegen muss man immer so denken, dass man sagt, wir haben alle Bereiche zusammen, ne? Alle Verkehrsträger sind für uns wichtig. Aber ganz klar, den einen Punkt, den du angesprochen hast, also ein Ziel ist klar, den ÖPNV wollen wir klimaneutral gestalten. Das ist Zielsetzung, ich meine bis 2035, wo wir sagen, da müssen wir unserer Verantwortung gerecht werden und als Land auch steuernd eingreifen. Und selbstverständlich werden ja jetzt auch schon über entsprechende Förderprogramme zum Beispiel Lastenräder gefördert oder E-Bikes ist ja auch ein relativ großes Thema, wo es jetzt darum geht, wie erhöhe ich Sicherheit auch für die Verkehrsteilnehmer, weil einige vielleicht auch mit der Geschwindigkeit und dem Power, den sie da zur Verfügung haben, noch nicht so umgehen können, wie sie es sollten, ne, um sicher sich fortbewegen zu können.
Okay. Da
entstehen neue Unfallschwerpunkte.
Danke. Wir haben jetzt noch knappe 3 Minuten. Ja, die Zeit verschwindet irgendwo da hinten und dann ist sie weg. Und wenn diese Stunde rum ist, ist sie eben rum.
Im Äther verschwindet sie.
Ja, auch das. Ich habe mal so einen Satz. Ein Satz als Antwort. Nicht wegen so einem Schachtelsatz, sondern wie ist es mit dem Kampf gegen Rassismus?
Ja, ein Satz, ich bin nicht so gut in diesen Einsatzspielen.
ja, das war der eine Satz.
Ja, dagegen kämpfen, das ist der Punkt. Also wir müssen gegen Rassismus kämpfen.
In Münster gibt es eine breite Front. So, und das ist gut und wertvoll. Und das unterstützen wir.
Du kommst auch gleich dran.
Ah. Hast jetzt schon mal geübt, ne, Hauke?
Zuwanderung und Integration in der Münster.
Ja, leben wir von. Wir brauchen Menschen, also ich sehe es im Friedrich-Ebert-Krankenhaus, 80 verschiedene Nationen arbeiten da. Wir haben einen ärztlichen Direktor mit italienischen Wurzeln und wertvoll und für uns insgesamt als Stadt
wichtig. Kulturlandschaft in Schleswig-Holstein.
Ausbauen und mehr Geld zur Verfügung stellen.
Das ist schön. Finde ich klasse. Wie steht ihr zu den Medien? Zur Medienvielfalt.
Medien sind unsere Demokratie. Das ist wichtig. Unterstützen wir
so. Auch das Freie Radio Neumünster.
Auch das Freie Radio Neumünster.
Das wollte ich hören. Ja, ihr Lieben, die Stunde ist um. Hauke, Tobias, vielen Dank.
Ja, und wer jetzt noch nicht genug hat von unserem Programm, kann gerne auf CDU-SH und dann ist dort unser Programm zu finden in der vollen 160-Seiten-Version.
Ja, tut euch das mal an.
Ja, ne? Und wer das überzeugt, der weiß, was er am 8. Mai machen muss.
Definitiv.
Okay, wir enden das Ganze mit ein bisschen Musik. Und vielen Dank, dass ihr hier wart. Hat mir viel Spaß gemacht und wir hören uns wieder und sehen uns wieder.
Danke, dass wir hier sein durften.
Vielen Dank.